Wir wollen 1. Korinther, Kapitel 15 und die Verse 12 bis 20 heute lesen. Habt ihr gewusst, dass damals, als Paulus gelebt hat, es Menschen gab, die behaupteten, es gäbe keine Auferstehung? Sie sagten, nein, nicht möglich, geht nicht. Eine Auferstehung? Sie behaupteten, dass sie Christen wären. Sie waren in der Gemeinde, aber sie lehnten eine Auferstehung ab, aus philosophischen Gründen. Philosophischen Gründen. Genau das, was wir in Apostelgeschichte 17 eigentlich lesen, dass als der Paulus dort in Athen gepredigt hat, haben sie zugehört, bis er von der Auferstehung gesprochen hat. Und dann gab es einen Aufruhr. Dann gab es, was ist dieser von einer Auferstehung? Was soll das? Lesen wir, was der Paulus schreibt hier in 1. Korinther 15, ab Vers 12. Und übrigens, gesamte Kapitel 15 dreht sich um die Auferstehung und das Evangelium. So, wenn ihr etwas Wunderbares lesen möchtet, heute Nachmittag über die Auferstehung, lese 1. Korinther 15 zu Hause und ja, denke ein bisschen darüber nach. Lass das tief im Herzen einsickern. Wenn aber Christus verkündigt wird, Vers 12 jetzt, wenn er verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ziemlich klare Worte bis jetzt. Er verschönert nichts. Er sagt uns die Wahrheit. Alles hängt davon ab, was mit Jesus Christus nach seinem Tod am Kreuz passiert ist. Aber Vers 20 sagt uns was Herrliches. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und das sagt einer, der selbst früher die Christen verfolgt hat. Paulus, bevor er Paulus wurde, als er noch Saulus war, hat Jesus mit allem Drum und Dran zur Gänze abgelehnt und wollte diese ganze verrückten Menschen, die an einen Messias namens Jesus aus Nazareth glauben, er wollte sie alle einsperren, bis er selbst dann auf dem Weg nach Damaskus mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus konfrontiert wurde und zugeben musste, er lebt tatsächlich. Und da erlebt, ändert das absolut alles. Wir betrachten heute eine Realität, jede Woche versuchen wir diesen Sündenfaktor, wie ich wiederholt auch sage, das soll die Frage stellen, wozu brauche ich das überhaupt? Was ist es in meinem sündhaften Natur, meiner fehlerhaften Natur, dass diese Botschaft braucht? Die Antwort, die Frage, die wir stellen, ist, warum brauchen wir eine klare Botschaft über die Auferstehung Jesu? Und ich glaube persönlich heute, vor allem in unserer westlichen Welt, das so wissenschaftlich ist und so auf irgendwelche Beweise durch die wissenschaftliche Methode und so darauf ruht. Wir tun uns schwer mit so einer Lehre, die Lehre der Auferstehung. Und da wir, ich bin da inkludiert, da wir bis jetzt keine Auferstehung persönlich erlebt haben, ich habe es nicht erlebt, mein Vater ist 2015 gestorben, er ist immer noch tot, meine Oma, Opa, alle Menschen, die ich kenne, die bis jetzt gestorben sind, liegen immer noch im Grab. Ich habe noch nie eine Auferstehung erlebt. Da wir das selbst persönlich noch nie erlebt haben, tun wir uns schwer, eine Auferstehung zu begreifen und überhaupt daran zu glauben. Weil wir glauben, der Tod ist wirklich etwas Endgültiges. Danach gibt's nichts mehr. Realität aber ist was ganz anderes. Nur weil ich und du das noch nicht erlebt haben, heißt es nicht, dass sowas nicht möglich ist. Vor allem, wenn es einen echten, wahren Schöpfergott gibt, der überhaupt Leben schenkt, der überhaupt Menschen eben geschaffen hat. Wir würden heute eigentlich etwas von der negativen Seite ein bisschen betrachten. Ständig wird man ermutigt aus dem Wort, daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und ich möchte auch natürlich heute diese positive Glaubensaspekt betonen. Aber ich möchte von einer bisschen anderen Richtung die Frage stellen, wie Paulus das hier sagt. Was wäre, wenn er doch nicht auferstanden wäre? Und was wären die Auswirkungen davon, wenn wir die Auferstehung ablehnen? Die Ablehnung der tatsächlichen Auferstehung Jesu bringt katastrophale, ewige Auswirkungen. Lass mir niemand Angst machen. Es ist einfach die Wahrheit. Und die Liebe wird auch davon erzählen, dass wir alle in Gefahr sind, wenn wir nicht mit unseren Sünden richtig umgehen, vor einem heiligen, gerechten, aber auch gnädigen Gott. So, heute haben wir drei Facetten, die wir betrachten wollen. Wir wollen zuerst mal dieses Thema angehen. Was sagt die Auferstehung Jesu dazu? Erstens zur Identität Jesu. Wer ist dieser Jesus aus Nazareth? Und ich sage jetzt nicht, wer ist er gewesen, weil der lebt. Wer ist er heute? Wer ist Jesus? Und dann zweitens, was die Auferstehung Jesu sagt zu unserem Zustand vor Gott. So, wozu war das notwendig überhaupt, dass Jesus von Nazareth gekommen ist, dass er an einem Kreuz gestorben ist, dass er dann danach, drei Tage danach, auferstanden ist? Das sagt nicht nur etwas über Jesus aus, es sagt etwas über uns aus. Weil er tat das aus einem ganz gewissen Grund. Und dann drittens, was sagt die Auferstehung Jesu darüber? Zur Realität nach dem Tod. Was passiert nach dem Tod? Was ist real? Heute, glaube ich, viele in der westlichen Welt sind davon überzeugt, dass nach dem Tod kommt gar nichts. Dann sind wir so wie Pflanzen. So, wenn meine Pflanze da in meinem Büro, der war fast tot. Also irgendwie haben wir ihnen auch neues Leben gegeben mit Wasser und Pflege und Sonne und Wärme. Aber wenn diese Pflanze tot ist, dann ist es nur Biomasse. Es wächst nicht mehr. Aber du bist keine Pflanze. Ich auch nicht. Du bist ein Mensch. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen worden. So, wir wollen diese drei Dinge heute miteinander betrachten. Und daraus entstehen hoffentlich in unseren Herzen eine große Freude über die Tatsache, dass Jesus sehr wohl auferstanden ist. Und dass wir in Jesus Christus auch sehr wohl große, zuverlässliche und sichere Hoffnung haben. Und diese Hoffnung ist nicht die Hoffnung, wie ich hoffe, ich habe Lotto gewonnen. Eine Gewissheit ist das. Eine Sicherheit. Ich habe Jesus. Ich habe alles, was ich brauche. So, wir wollen als erstes zur Identität Jesu Folgendes betrachten. Die Auferstehung bestätigt die Identität Jesu als den Messias, den Sohn Gottes. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass in unserer Stelle das Wort oder Name Christus immer wieder vorkommt. Es steht nicht in unserer Stelle, wenn aber Jesus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist. Natürlich stimmt das, dass es Jesus war, aber es ist nicht Zufall, dass der Apostel Paulus hier dieser Titel von Jesus, Christus, verwendet hat. Wir reden hier nicht von einfach ein Mensch, wir reden hier von Jesus, der Christus ist, der Gesalbte. Er ist derjenige, der eben den Gott vorhergesagt hat durch den gesamten Alten Testament. Anfangend im 1. Mose 3, Vers 15, wie wir eigentlich in unserer Bibelrunde Mittwochabend betrachtet haben, wie viele alte testamentliche Stellen von Christus und von seinem Leid sprechen. Wir reden hier nicht von einfach irgendeiner, der gestorben ist, sondern von dem Messias, Jesus Christus. Seine Auferstehung bestätigt seine Identität. Und vielleicht stellst du die Frage, wieso bestätigt das seine Identität? Naja, als erstes, Jesus hat schon vor seinem Tod, seiner Tod und Auferstehung, davon gesprochen. Er hat schon gesagt, ich werde sterben und drei Tage danach werde ich auferstehen. Markus 8, Vers 29, da stellt er die Frage zu seinen Jüngern, wer bin ich? Und da sagt Petrus, du bist der Christus. Okay, das ist dieses Begriff, du bist der Gesalbte. Versprochener von Gott, um unsere Sündenlast zu bezahlen. Und er dachte auch natürlich, um uns als Israel zu befreien und alle diese andere messianische Verheißungen, die noch nicht bis heute in Erfüllung gegangen sind. Aber dieses Erste, dass er als Christus dann eine Aufgabe hat, davon spricht dann Christus sofort. Er sagt im Vers 31, er fing an, steht hier, sie zu lehren, der Sohn des Menschen, das ist wieder ein messianischer Begriff oder Titel für Christus, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Das war seine Lehre. Und diese Lehre war so klar und deutlich, dass sogar seine Feinde davon wussten. Ihr wisst, was passiert ist, nachdem die Feinde Jesu ihn am Kreuz so wirklich ermordet haben. Sie haben ihn den Römern ausgeliefert, die Römer haben ihn hingerichtet, obwohl sie wussten, dass er unschuldig war. Und dann die Priester, die Pharisäer, sie gingen zu Pilatus und Matthäus 27, Vers 63 sagt uns Folgendes. Sie sprachen zu Pilatus und sagten, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte. Nach drei Tagen werde ich auferstehen. Genau aus diesem Grund haben sie dann darum gebeten, bitte macht das Grab sicher. Schickt dort eine Wache hin. Lasst nicht zu, dass die Jünger sein Leib stehlen. Warum? Weil er klar und deutlich behauptet hat, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Er hat gesagt, eben auch in seinem Verhör haben sie gesagt, du hast behauptet, dass du den Tempel abreißen wirst und in drei Tagen wieder aufbauen wirst. Und das hat er gesagt, aber das war ein Gleichnis für sein eigenes Leben. Jesus hat das behauptet und es ist auch tatsächlich passiert. Was würdet ihr denken, wenn irgendein sehr bekannter Persönlichkeit in Österreich, sage ich mal, circa 2-3 Jahre lang durch Österreich gezogen wäre und sagen würde, Leute, ich habe es herausgefunden, wie man den Tod überwinden kann. Und ich werde sterben und dann drei Tage nachher, dann werde ich wieder auferstehen und werde mich euch zeigen. Niemand glaubt ihm und sagt, ja, du spinnst, du bist ja wirklich absolut verrückt. Es gibt keine Auferstehung. Aber dann stirbt er tatsächlich und drei Tage danach steht er tatsächlich von alleine wieder auf. Und dann steht er, wie wir gelesen haben in 1. Korinther 15, einmal vor 500 Leute auf einmal und alle diese Leute sehen ihn und merken, er lebt. Dann werden Leute, die ihn hassen, wie Paulus, die begegnen Jesus und auf einmal merken sie, oh, der lebt tatsächlich. Und statt ihn weiter zu verfolgen, fangen sie an, ihn zu verkündigen. Der hat Recht, tu, was er gesagt hat. So kann man den Tod überwinden. Natürlich würde das alles verändern, wenn das tatsächlich passiert wäre. Es ist aber nur einmal in der Geschichte dieser Welt passiert. Und es wird auch nur einmal passieren. Es wird nicht wiederholt öfters passieren. Weil Hebräerbrief uns das klar und deutlich erklärt, warum. Jesus kam einmal und starb am Kreuz für unsere Sünden. Und einmal ist er auferstanden, um zu beweisen, dass er der Messias ist, dass er kein gewöhnlicher Mann ist. Und genau das ist, was ich früher erwähnt habe, dass damals, als Paulus in Apostelgeschichte 17, wo es da erzählt wird, dass er in Athen predigt, es steht da, dass er predigte, Vers 30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Kehr um, glaub an Jesus, erkenne deinen verlorenen Zustand vor Gott. Jesus ist gekommen, starb am Kreuz, und dann geht es weiter. Vers 31, warum sollst du und sollen wir Buße tun? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann. Tag des Gerichts kommt. Wer ist dieser einen Mann? Den er dazu bestimmt hat, den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist, was Paulus predigte. Die Auferstehung beglaubigte die Identität Jesu als Sohn Gottes, als Richter dieser Welt, als Messias. So, die Auferstehung hat eine Auswirkung. Und du kannst die Auferstehung nicht ablehnen, ohne Jesus selbst abzulehnen. Das ist, was die Ablehnung der Auferstehung eigentlich bedeutet. Du lehnst damit Jesus als Christus, als der Messias, ab. Gott hat uns die Auferstehung gegeben. Es ist eine Bestätigung. Aber die Bestätigung muss man im Glauben annehmen. Warst du da? Hast du das gesehen? Ich auch nicht. Hast du Jesus bis heute gesehen? Nein, ich auch nicht. Was haben wir aber? Wir haben das Wort Gottes. Und der Herr durch seinen Geist bezeugt mit unserem Geist, dass diese Augenzeugenberichten die Wahrheit sind. Setz dich mit dem Wort Gottes auseinander und bete und bitte Gott, Herr, zeig mir, wer du bist und wer Jesus ist. Bestätige durch dein Wort in meinem Herzen diese Tatsache. Und weißt du, warum würde man nicht an die Auferstehung glauben wollen? Hat man eine große Freude daran zu glauben, ich bin einfach Biomasse ohne Ziel und Zweck in dieser Welt? Ist das schön? Was bietet diese gottlose Perspektive an? Aber absolut nichts. Nicht mal eigentlich echte Lösungen für das Problem der Sünde, für die gesamte Leiden dieser Welt. Aber das Evangelium sehr wohl, weil Jesus Christus lebt und wer ihn im Glauben annimmt, wie Paulus sagt, Buße tut und an ihm glaubt, der wird verändert vom Herzen her. Der wird dann ein neuer Anfang bekommen in Christus Jesus. Gott gibt uns Bestätigung. Du würdest auch eine Bestätigung wollen, würde jemanden dich anrufen und sagen, ich habe eine absolut zu 100% wirkungsvolle Corona-Impfung, das gratis ist, niemand spricht davon, komm her, wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir die Spritze und alles wird gut sein. Du wirst natürlich die Frage stellen, wer bist du? Warum ist das erzählt niemand davon? Gibst du mir eine Bestätigung? Jesus sagt immer wieder, dass er uns auferwecken wird, aber wie kannst du wissen, dass er das tun wird? Wie hat er das bestätigt? Er hat es bestätigt, indem er selbst aus dem Toten auferweckt ist. Wir brauchen nichts mehr. Manche Leute sagen, nein, ich brauche heute eine Auferstehung. Nein, brauchst du nicht. Du hast alles im Wort. Es ist passiert. Verstehe etwas. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. So sagt Paulus. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Er lebt heute. Das bringt uns dann eigentlich, oh, bevor wir das tun, ich wollte das, dieses Vers auch aus einer schweizerischen Übersetzung, es wird Susi gefallen, eine schweizerische Übersetzung, wo es ein bisschen erklärt wird, lesen. In der Neue Genfer Übersetzung steht, doch es verhält sich ganz, Entschuldigung, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ein bisschen anders formuliert. Aber das ist dieses Inhalt. Da er auferstanden ist, alle, die an ihn glauben, werden auch auferstehen. So, die erste Ablehnung, wenn du die Auferstehung ablehnst, weil du sagst, ist einfach nicht möglich, hat man nie erlebt, das ist einfach ein Traum, die Leute wünschen sich das, aber ist wissenschaftlich belegt, dass es nicht möglich ist. Wir lehnen das ab. Und trotzdem, aber wir wollen Christen sein, weil es sind so viele gute, positive, moralische Grundsätze da im Christentum. Nein, das ist nicht möglich. Da hast du gleich Jesus abgelehnt. Und dann ist, was auch das Nächste, dann ist diese Idee, Christen zu sein ohne eine Auferstehung, eigentlich völlig Unsinn. Es bringt gar nichts. Brauchen wir auch dann eigentlich gar nicht. Der nächste Punkt ist, die Auferstehung zeigt, dass Jesus die Strafe der Sünde wirklich bezahlt hat. Wieso sind wir überhaupt Christen? Warum wollen wir Jesus nachfolgen? Was, weil wir irgendwie nichts anderes zu tun haben? Okay, ich meine, es sitzt ihr zu Hause und denkt, Mann, mir langweilt das Leben so sehr, ich glaube, ich werde Bibel lesen. Nein, wie wir heute auch gehört haben, weil wir alle erkennen, es gibt ein riesiges Problem in dieser Welt. Diese Welt geht den Bach runter. Es ist immer wieder Probleme mit der Sünde. Menschen betrügen einander, Menschen gehen lieblos miteinander um, Kriege entstehen. Es ist so viel in dieser Welt, das nicht in Ordnung ist. Und dann, wenn wir ehrlich sind, schauen wir in unsere eigenen Herzen hinein und sagen, oh Mann, es gibt so viel in meinem Herzen, das nicht in Ordnung ist. Psalm 14 sagt, dass eigentlich nur der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Die überwiegende Mehrheit der Menschheit versteht, es gibt einen Gott. Gott ist Gott. Und die Frage dann entsteht, wie wird es mit mir gehen eines Tages, wenn ich vor Gott stehe? Die Auferstehung zeigt, dass Jesus die Strafe der Sünde wirklich bezahlt hat. Römer 6, 23 erzählt uns, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Wer bezahlte diesen Lohn der Sünde? Wer hat die Strafe der Sünde für uns auf sich genommen? Jesus Christus. Er starb für dich, damit du Vergebung haben kannst. Diese Realität wurde bestätigt, indem er auferweckt wurde. Sonst wäre er noch tot, heute. Und sonst wäre dieser Tod dann auch die normale Auswirkung und Resultat seiner eigenen Sündhaftigkeit. Aber da er selbst sündlos war, wie 1. Korinther 5, 21 uns sagt, war er in der Lage, unsere Sündenschuld zu bezahlen. Er war unser Stellvertreter. Er hat das für uns getan. Ohne Auferstehung sagt uns unsere Stelle etwas Wichtiges. Schauen wir Vers 17 an. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Warum ist die Auferstehung so wichtig? Weil es notwendig ist, damit wir Vergebung haben für unsere Sünden. Jesus starb nicht einfach, weil, ja, wie gesagt, er nichts anderes, Besseres zu tun hatte oder meinte, das wäre ein Spaß gewesen. Nein, er starb, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Er starb, weil du und ich einen Ausweg brauchen aus unseren Sünden. Und er ist auferweckt worden, um zu bestätigen, dass er tatsächlich nicht für seine eigene Sünden gestorben ist, sondern für unsere. Es steht auch hier, wenn wir nur, Entschuldigung, Vers 18, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn Jesus tot ist, dann ist er nicht in der Lage, alle, die an ihm glauben, eines Tages aufzuerwecken. Ist nicht möglich, weil er ist tot. Was kann ein toter Mensch? Aber er ist nicht tot. Er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten des Vaters. Wir sehen hier das Problem der Sünde und die Auswirkung der Sünde und dass Jesus Christus tatsächlich wirklich der Einzige ist, der eine Lösung hat für unsere Sünden. Leute mögen diese Hügel der Religionsidee heute. Du such dir eine Religion aus, wenn es für dich passt, dann ist alles in Ordnung. Gott ist so großzügig und so gnädig, er nimmt einfach alles an. Als ob Gott schizophren wäre. Als ob Gott im Himmel sitzt und sagt, ich kann mir nicht entscheiden, ich weiß nicht, ich nehme einfach alles an. Oder an einem Tag, ich glaube das und dann an Tag. Warum überhaupt glauben wir an Jesus? Es dreht sich um Sündenvergebung. Und wenn wir das nicht verstehen, und ich glaube, das ist auch eine absolut wichtige Sache. Wir glauben an Jesus, weil wir erkannt haben, dass wir verloren sind. Wie Benny in seinem Zeugnis wirklich sehr gut gebracht hat. Er kam zu diesem Zeitpunkt, wo er verstanden hat, boah, ich bin verloren vor Gott. Und dann drehte er sich zum Herrn und nahm Jesus an. Wenn wir unsere Sündenerkenntnis nicht haben, wenn wir nicht verstehen, dass wir verloren sind, dann werden wir auch keinen Ausweg aus dieser, ich sage das jetzt vorsichtig, aber aus dieser Pandemie der Sünde suchen. Es gibt nur ein Heilmittel für Sünde. Es gibt sonst niemanden, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, der unsere Strafe bezahlt hat. Es gibt keinen anderen Weg aus der Verlorenheit unserer Sünde. Es ist nur Jesus. Und das ist auch 1:1, was Jesus sagte in diesem ganz klaren Text, Johannes 14:6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Warum? Weil sonst niemand auferstanden ist und niemand in der Lage war, als heiliger Sohn Gottes unsere Sündenschuld zu bezahlen. Er ist der einzige Ausweg aus unseren Sünden. So, wenn du die Auferstehung ablehnst, du kannst die Auferstehung nicht ablehnen und trotzdem glauben, dass du vor Gott angenommen wirst. Gott gibt den Ausweg aus unserer Sündennot und wir lehnen es ab und behaupten, Gott muss einfach dich damit zufriedenstellen. Bin ja nicht so schlimm wie der Nachbar. Als ob der Nachbar der Maßstab wäre. Vielleicht bist du tatsächlich nicht so schlimm wie der Nachbar. Ich bin auf jeden Fall viel schlimmer als meine Frau. Aber das macht nicht meine Frau zu einer heiligen Person. Sie hat auch ein paar Fehler, aber nur ein paar. Das ist auch das Problem. Wir glauben, wir messen uns am falschen Maßstab, als ob es darum dreht, bin ich besser als der Nächste. Der Maßstab ist, bist du heilig wie Gott? Bist du heilig wie Gott? Und wenn jemand behauptet, heilig zu sein wie Gott, der in Vollkommenheit sein ganzes Leben gelebt hat, dann merkst du gleich die erste Sünde, und zwar Überheblichkeit. Da wir diesen Maßstab überhaupt nicht erreichen können, ist der Messias gekommen, hat Gott den Gesalbten versprochen seit 1. Mose an, weil es sonst keinen Ausweg gibt aus der Sünde. Da du und ich es nicht verdienen können, hat Jesus unsere Strafe bezahlt für uns, damit wir errettet werden können. Und wir dürfen diese Gnadengabe im Glauben einfach annehmen. Er lebt, er verspricht das, er steht zu seinem Wort. Glaub daran und genieße das. Freue dich. Was steht in unserer Stelle? Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Das ist Tatsache. Das ist Realität. Die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Und wir glauben deswegen daran, dass er der Retter ist von unseren Sünden. Jesus ist unser Retter. Und drittens sehen wir in unserer Stelle heute Folgendes. Die Auferstehung zeigt eindeutig, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist die große Frage. Viele tun sich schwer damit. Ich habe mit vielen Menschen über die Jahre hindurch über die Ewigkeit gesprochen und die Antwort, die du dann immer wieder, leider immer wieder zurückkriegst, ja, kann man nicht wissen. Ja, wäre schön zu wissen, kann man nicht wissen. So viele Möglichkeiten kann man einfach nicht wissen. Tatsache ist, können wir sehr wohl wissen. Und wieso können wir das wissen? Weil Jesus auferstanden ist. Weil er lebt. Wenn es kein Leben nach dem Tod gäbe, dann gäbe es auch keine Auferstehung. Dann wäre es nicht möglich. Jesus Christus selbst sagte uns, dass es eine Auferstehung gibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wenn es nach dem Tod nichts weiter gibt, wenn du und ich wirklich tatsächlich Biomasse sind, dann sagt das, dass du bist nichts anderes als dein Körper. Dann bist du mit dieser Materie 1:1 verbunden und bist nichts weiteres als bloß deine körperliche Materie. Aber du und ich, wenn wir nachdenken, wir wissen, das kann nicht stimmen. Das kann wirklich nicht stimmen. Mein Körper ist ein Teil von mir, keine Frage, aber ich bin nicht mein Körper. Wissenschaft hat auch bewiesen, dein Körper erneuert sich, keine Ahnung wie oft, in deinem Leben. Die Zellen, die du heute hast, sind nicht die Zellen, die du vor 20 Jahren hattest. Du könntest meine Arme abschneiden, du könntest meine Beine abschneiden. Mein Kopf nicht, aber Arme und Beine könntest du abschneiden. Und ich bin immer noch Stan, obwohl ich meine Glieder nicht mehr habe. Schneidest du meinen Kopf ab, dann bin ich immer noch Stan auch, aber bin tot. Versteht ihr, was ich meine? Du bist viel mehr als dein Körper. Der körperliche Tod ist nicht das Ende deiner Existenz. Du bist jemand, der redest, der denkst, der liebst, der kreativ ist. Du hast Wünsche, du hast Ängste. Das ist nicht reine Biologie. Das ist eine Seele. Du bist eine Seele. Ja, eine Seele, das in einem sterblichen Körper steckt. Der Körper wird eines Tages sterben. Aber deine Seele nicht. Der Tod war Gott, nicht mal Gottes Plan. Ich weiß nicht, manchmal denkt man gar nicht daran. Die Auferstehung ist etwas, das das Wort Gottes sagt, alle Menschen der Welt eines Tages erleben werden. Aber es gibt zwei verschiedene Auferstehungen. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 29, sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und übrigens, das Gute, das sie tun werden, ist bloß an Jesus zu glauben. Es sind nicht Werke, die dich besser machen als den Nächsten. Das Gute vor Gott ist Jesus anzunehmen. Es gibt nicht nur eine Auferstehung des Lebens, es gibt eine Auferstehung des Gerichts. Vielleicht stellst du die Frage, wo steht das in der Schrift? Und das steht in Offenbarung 20, ganz am Ende. Ich lese ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das ist die Auferstehung zum Gericht. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieses Buch des Lebens wird an einer anderen Stelle als Buch des Lammes bezeichnet. Jesus Christus, das Lamm Gottes, die die Sünden der Welt wegnimmt, wie Johannes sagte. Jesus Christus ist der Einzige, der uns retten kann von Gottes Gericht. Und ja, man wird nach den Werken gerichtet. Es wird unterschiedliche Stufen in dieser Gericht geben, in der Hölle geben sozusagen, im Feuersee. Aber es ist trotzdem völlige Trennung von Gott. Jesus aber starb, damit wir ewiges Leben haben können. Johannes 10, 11 sagt uns Folgendes: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und dieser gute Hirte, der sein eigenes Leben für uns gegeben hat, sagte uns auch, wie wir heute von André gehört haben, in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht nur ich bin der gute Hirte, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Bist du davon überzeugt? Die Auferstehung Jesu, daran zu glauben als eine historische Tatsache, ist absolut wichtig. Du kannst die Auferstehung nicht ablehnen und erwarten, dass du selbst nicht zur Rechenschaft gezogen wirst. Na, bei mir, na, ich lehne das ab, ich werde einfach sterben und aufhören. Wirst du nicht. Du darfst die Spielregeln nicht schreiben. Das tut Gott. Und Gott hat uns das alles schon klar und deutlich gesagt. Weißt du, es dreht sich hier nicht um irgendjemand Angst einzujagen. Es dreht sich hier um die Wahrheit des Wortes zu verkündigen. Die Realität. Du und ich werden sterben eines Tages. Punkt. Das ist so. In der Vergangenheit wurde man mehr mit dem Tod konfrontiert und man musste sich damit auseinandersetzen. Heute merkt man, jeder hat Angst, totale Angst davor. Warum? Weil sie so weit weg sind von der biblischen Verständnis und Klarheit, warum und wie Gott uns den Ausweg aus dem Tod gegeben hat in Christus. Es gibt sogar Menschen, die so sehr überzeugt sind von unserer Wissenschaft heute, dass sie sich einfrieren lassen, nachdem sie sterben. Weil sie glauben, dass da sie nur Biomasse sind, wird der Tag kommen, wo die Wissenschaft den Tod überwunden hat und sie werden sie dann irgendwie durch Klonen oder irgendwas anderes neu zum Leben erwecken. Das klingt vielleicht ein bisschen skurril, aber das ist kein Witz. Aber da findet man keine Hoffnung. Man findet nur Hoffnung in Jesus. Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist der Retter von unseren Sünden. Es ist sein Buch, das heißt das Buch des Lebens. Und wenn du in Christus durch Glauben bist, dann steht dein Name in diesem Buch. Und da erlebt eines Tages, wenn du vor Gott stehst, und Gott dir die Frage stellen würde, warum soll ich dich in meinem Himmel hineinlassen, im ewigen Leben hineinlassen? Du wirst da stottern und sagen, ich habe es nicht verdient. Du wirst nur sagen, Herr Jesus, rette mich. Ich vertraue Jesus. Und was glaubst du, wird der Herr Jesus in diesem Moment tun? Wird der Herr Jesus dich anschauen und sagen, ja, ich weiß, ich habe das versprochen, aber heute nicht. Na, ich habe schlecht geschlafen gestern Abend und du nervst mich so sehr. Weißt du, was du gemacht hast, gleich bevor du gestorben bist? Wahnsinn. Nein, heute nicht. Glaubst du, der Herr Jesus wird das tun? Absolut nicht. Der Herr Jesus wird dich anschauen und sagen, weißt du, genau deswegen, weil du das brauchst, bin ich gestorben und auferstanden und ich freue mich sehr, mein Kind. Du bist in mir. Dein Name steht in meinem Buch. Das ist nicht Religion, das ist persönliches Vertrauen in einem auferstandenen Jesus Christus. Wir haben Folgendes als Fazit gehabt. Die Ablehnung der tatsächlichen Auferstehung Jesu bringt katastrophale ewige Auswirkungen. Warum? Weil es keinen anderen Weg gibt. So, was haben wir gelernt? Die Auferstehung sagt über Jesus erstens, ja, seine Identität, er ist der Christus, der Weg, Gottes Weg von Anfang an. Und was tut er? Was ist unser Zustand vor Gott? Wir sind Sünder, aber Jesus rettet von der Sünde. Und drittens auch eben, was haben wir gesehen? Was ist die Realität nach dem Tod? Es gibt ein ewiges Leben, entweder ein Leben mit dem Herrn oder ein ewiges Leben getrennt vom Herrn. Jesus gibt ewiges Leben. Er ist der einzige Weg. So, liebe Geschwister und liebe Zuhörer, wenn du Jesus kennst heute, dann freue dich darüber, dass er lebt. Und wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, verstehe, er sucht dich. Er will mit dir eine Beziehung haben. Glaube die Augenzeugen der Bibel. Jesus lebt. Er sucht dich, weil er dich lieb hat. Und du sagst, ja, wie soll ich das wissen? Setz dich selbst mit dem Wort Gottes auseinander. Du hast hier alles, was du brauchst. Warte nicht, sondern suche ihn. Und er sagt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, für ihn wird aufgemacht. Mach dich auf die Füße und suche, und du wirst finden. Suche aber im Wort. Im Wort. Setz dich mit Jesus mehr auseinander. Wenn du Jesus schon kennst, verstehe, wie zentral und wichtig er ist für alles. Weiß, woran du glaubst und warum. Damit du einen Felsen, auf einem Felsengrund stehst, und zwar auf Jesus Christus selbst. Du musst aktiv sein. Lass dich dazu motivieren von seiner großen Gnade. Und wenn du Fragen hast, es gibt viele, auch hier in unserer Gemeinde, wir sind nicht die einzige Gemeinde, es gibt andere Gemeinden. Gott hat seine Menschen in dieser Welt, die Jesus persönlich kennen, die nicht auf irgendwelche Organisationen oder Hierarchien oder solche Dinge deuten, sondern auf Jesus. Sagen, es dreht sich um Jesus. Rede mit Menschen, die Jesus kennen, die mit dir das Wort Gottes aufmachen und aus dem Wort Gottes dir dann helfen, Jesus persönlich kennenzulernen. Er ist treu und er lebt, liebe Geschwister. Lass uns beten. Vater, wir danken dir.